Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ein Lied, das wir nur jetzt singen können. Herzlich willkommen zu dieser Bibelstunde am 11. Mai. Wir freuen uns sehr über alle, die hereinkommen können. Wieder geht es mir so, dass ich einige Wunder im Raum sehe, wo man denkt, oh, das ist gesundheitlich gar nicht selbstverständlich, dass wir uns hier treffen können. Dafür sind wir dankbar. Wir singen das Lied zum Anfang. Und dann freuen wir uns ganz besonders, dass Pfarrer Dr. Hartmut Schmid da ist mit seiner Frau Elfriede, und nach dem Lied stellen wir sie kurz vor und freuen uns auf die Bibelarbeit heute und gleich noch nächsten Sonntag. Eine Miniserie, zweimal hintereinander Fortsetzung. Aber jetzt zuerst dieses Lied zum Anfang. Jetzt einige Worte noch zur Vorstellung von Dr. Hartmut Schmid. Wir freuen uns sehr, dass Elfriede mitgekommen ist. Elfriede habe ich kennengelernt in der Bibelschule. Sie hat auch die Bibelschule Eidlingen besucht und beide kommen aus Holzgerlingen. Hartmut Schmid habe ich dann kennengelernt im Albrecht-Bengel-Haus. Und er hat beide haben sehr, sehr viele Stationen miteinander erlebt. Akut ist er Professor für Altes Testament an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Wenn man also dort studiert, beeilt man sich, dass man in die Vorlesungen vom Professor Schmid reinkommt. Ich habe gehört, besonders bei Hiob gucken die Leute, dass sie drin sind. Er hat viele Stationen, er hat viel Reichweite, er hat viele Menschen geprägt, als Pfarrer in Baiersbronn, als Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, als Dozent für Altes Testament schon damals am Seminar der Liebenzeller Mission, als Vorsitzender des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes. Dieser Verband hat ja einen Radius, es ist unglaublich, Bayern, Hessen, Nassau, Baden sogar. Also wirklich viel. Und wir freuen uns, dass er auch im Ruhestand einladbar ist für Bibelarbeiten wie heute. Und vor der Bibelarbeit möchte ich noch beten mit einem Lied aus unserem Buch. Das ist von Zinzendorf. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Halleluja, ja und Amen, Herr, du wollest auf mich sehen. dass ich mög in deinem Namen fest in deinem Worte stehen. Lass mich eifrig sein beflissen, dir zu dienen früh und spät und zugleich zu deinen Füßen sitzen, wie Maria tat. Amen.
Zunächst vielen Dank für die Einladung hierher. Das ist ja nicht zum ersten Mal. Und auch für die freundliche und wohlmeinende Begrüßung. Und ich sage es ganz ehrlich, im Ruhestand, seit ich im Ruhestand bin, schätze ich Dienste im Nahbereich. Und von Holzgerlingen doch auch noch Eidlingen, das ist ja echt Nahbereich. Ja, der Predigtext oder der Bibeltext für heute und auch für die nächste Woche ist 1. Petrus 4, 7 bis 11. Und ich habe hier heute gleich den ganzen Text, da ist die Schriftgröße etwas klein, weil es auf eine Seite muss. Nachher bei der Ausführung wird der Text etwas größer. Ich lese heute gleich den ganzen Text und wie gesagt heute nur der erste Teil, die Verse 1 bis 9 und nächste Woche dann die Verse 10 und 11. Petrus schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch die der Sündenmenge. Seid gastfrei untereinander ohne Murren. Und jetzt der Text gleich für nächste Woche, dann haben wir es heute im Zusammenhang. Und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Okay. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wenn man diesen Vers liest, dann könnte man denken, wahrscheinlich auch erwarten, dass jetzt Petrus eine etwas genauere Ausführung macht, eben zum Ende aller Dinge oder wie man so in der Regel sagt, zur Endzeit. Und das ist nicht der Fall in diesem Textabschnitt. Gerade nicht. Sondern in zwei Teilen spricht er über das Leben der Christen in dieser Zeit. Wie leben Christen, ich ergänze sofort, in der Gemeinde in dieser eben Endzeit? Und da gibt es zwei Teile. Der erste Teil, die Verse 7 und 8 sprechen, 8 und 9 sprechen über die Themen Gebet, Liebe und Gastfreundschaft. Und der zweite Teil dann, den wir nächste Woche bedenken, über die Gaben, die für die Gemeinde wichtig sind. Und wenn Sie sich gerne mit dem kürzesten Gabentext beschäftigen möchten, ich sage gleich vertiefend hinzu, der kürzeste und der umfassendste Gabentext ist 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Deshalb liebe ich auch diesen Gabentext so sehr, denn A, er ist kurz und B, er ist umfassend. Das aber dann nächste Woche. So, jetzt zur Überschrift könnte man sagen, oder zur Einleitung, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Wie lange geht die Endzeit? Von diesem Text ist es sehr einfach zu beantworten, inzwischen 2000 Jahre. Nicht? Das ist ja etwas, auch eine Frage nach der Definition, wie definieren wir Endzeit? Aber wenn wir diesen Text ernst nehmen, schreibt Petrus im ersten Jahrhundert nach Christus, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Also die Endzeit ist schon 2000 Jahre in Gange. Seit Jesus ist Endzeit. Ich komme gleich noch auf eine Vertiefung der Definition. Das entspricht, ich habe hier angegeben, Hebräer 1, Vers 2, dort heißt es ja, dass Gott zu den Vätern geredet hat, also im Alten Testament zu den Vätern, durch die Propheten, und dann hat er zu uns geredet durch Jesus in der letzten Zeit. Und dort steht das Wort, das Fremdwort für Endzeit, letzte Zeit, Eschaton. Man spricht ja in der Theologie von der Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Also Hebräer 1, Vers 2 sagt, Gott hat durch Jesus geredet in der letzten Zeit, in der Eschatologie. Also Endzeit, seit Jesus gekommen ist. Aus diesem Grunde entscheide ich habe diese Unterscheidung in dieser Formulierung auch bei niemand sonst gefunden, also können Sie sich berufen auf Hartmut Schmid, wenn Sie das weitergeben, Unterscheidung von Hartmut Schmid, Endzeit und Letztzeit. Endzeit ist für mich die Zeit seit Jesus, die letzte Zeit ist die unmittelbare Zeit vor der Wiederkunft, die ich nicht datieren kann. Die Endzeit kann ich datieren, die ist seit Jesus bis zur Wiederkunft. Die Letztzeit kann ich nicht datieren. Wenn Sie hier Präziseres wollen, müssen Sie andere Leute fragen. Eine weitere Bibelstelle zum Verständnis der Endzeit, in diesem Verständnis Endzeit seit Jesus. Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und jetzt einfach, wenn wir das denken, dass Petrus schon im ersten Jahrhundert schreibt, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, das schreibt er vor 2000 Jahren. Was haben Sie für ein Näheverständnis? Und das zeigt die biblische Zeitrechnung oder das biblische Zeitverständnis. Die göttliche Zeitplanung ist sehr viel großzügiger wie unsere Zeitplanung. 1000 Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Und ich denke, da müssen wir uns etwas anpassen an das göttliche Verständnis. Ja? Ich bin ja seit vielen Jahren unterwegs als Dozent und Lehrer für Altes Testament. Aber ich habe bis heute im Alten Testament keine Texte gefunden, die mit einem so langen Zeitraum rechnen für die Zeit ab dem Kommen, jetzt sage ich es alttestamentlich, des Messias bis zu dessen zweitem Kommen. 2000 Jahre. Oder ich sage es gern mit dem Vergleich nicht, Abraham ist nach biblischer Chronologie so weit von Jesus weg nach vorne, wie wir inzwischen nach hinten. Abraham circa 2000 Jahre vor Christus, wir 2000 Jahre nach Christus. Das sind unglaubliche Zeiträume. Und auch, so wie ich viele Prophetenworte verstehe, haben die Propheten nicht damit gerechnet, dass Gott ihre Verheißungen nach Hunderten von Jahren erfüllt. Zum Beispiel Jesaja mit der Ankündigung des Messias. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn Jesaja gesagt hätte, ja, das kommt ab ersten 700 Jahren. Dann hätte Jesaja gesagt, ja, ich brauche den Messias jetzt, nicht in 700 Jahren. Also das ist göttliche Zeitrechnung, die ist ganz lang, und ich denke oft, wir Menschen sind viel ungeduldiger wie Gott. Gott hat unglaublich viel Geduld. Also deshalb kann Petrus sagen, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Der Begriff der Nähe oder der Begriff auch von Zeitaussagen, wir haben ja zum Beispiel in der alttestamentlichen Prophetie ganz wenige Zeitangaben, ganz wenig. Wir haben bei Jeremia die 70 Jahre für das babylonische Exil und bei Daniel die 70 Jahre, und sonst haben wir keine konkreten Zeitangaben. Und von daher, Tage kommen, ja wann? Der Begriff der biblischen Nähe ist anders wie in unserer Erwartung. Ja? Ich vergleiche das immer gern mit dem Zahnarztbesuch. Also wenn ich beim Zahnarzt bin, dann ist der Zahnarzt nahe. Der ist nämlich im nächsten Zimmer. Aber jetzt kann es sein, aus irgendeinem Grund muss ich etwas länger warten wie erwartet. Nicht, da ist bei dem, der vor mir dran ist, hat es irgendeine Komplikation gegeben, eine Blutung oder irgendetwas, dann da wird es länger. Der ist aber trotzdem nahe, im nächsten Zimmer. Und jederzeit kann er sagen, Herr Schmid, jetzt sind Sie dran. Den Bohrer höre ich schon im Wartezimmer, nicht? Als angenehme Vorbereitung auf das, was danach auf mich zukommt. So, etwas weiter, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Die Endzeit, diese Zeit zwischen dem Kommen, ersten Kommen von Jesus und seiner Wiederkunft, erstes und zweites Kommen, man könnte auch sagen zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft, ist Jesuszeit. Das ist jetzt das Bestimmende aus der göttlichen Perspektive. Und aus göttlicher Planung ist die Endzeit Jesuszeit. Und gleichzeitig ist diese Zeit Zeit der Gemeinde. Jesuszeit ist Gemeindezeit. Endzeit, Jesuszeit, Gemeindezeit. Und deshalb ist für die Gemeinde diese Zeit charakterisiert durch die Themen Mission, Glauben und Gemeinde. Entscheidend für diese Zeit ist die Zeit der Sendung Jesus zu den Völkern mit dem Evangelium. Der bestimmende Bereich für das Alte Testament seit Abraham Israel wird ausgeweitet und Jesus sendet zu allen Völkern Mission. Das erste Zeugnis dieser Sendung ist die Apostelgeschichte, wo die Jünger mit dem Evangelium schon von Jerusalem bis nach Rom kommen. Paulus, der Motor der Missionsgeschichte des ersten Jahrhunderts. Durch die Mission, durch die Verkündigung des Evangeliums entsteht Glaube an Jesus. Und mit den Glaubenden bildet sich die Gemeinde. Gleichzeitig ist diese Endzeit noch die Zeit von zwei Reichen. Das heißt, in dieser Zeit haben wir eine Spannung. In welchem Reich leben wir? Die zwei Reiche sind die Reiche dieser Welt. Die Reiche dieser Welt sind noch nicht an ihr Ende gekommen. Das erleben wir ja. Mit allem, was dazugehört. Bestimmend für diese Welt, für die Welt, wenn wir die Zeitungen aufschlagen, ist nicht die Geschichte der Gemeinde, sondern das ist Amerika und Russland und so weiter und so weiter. Das steht auf Seite 1 in den Zeitungen. Ich war schon überrascht, wie schnell auch die Papstwahl in der Berichterstattung wieder vom Platz 1 verschwunden ist und an das Ende der Nachrichten gerutscht ist. Ganz kurz war es ganz vorne, immerhin mal für ein paar Tage. Wir leben in einer Zeit von zwei Reichen, natürlich wir leben von mehreren Reichen, aber im Grundsatz von zwei Reichen, das sind die Reiche dieser Welt. Der biblische Beleg ist Daniel 7 und Offenbarung 13, da werden diese Reiche geschildert. Und wir leben als Glaubende gleichzeitig im angebrochenen Reich Gottes, im angebrochenen Reich Gottes, das mit Jesus angebrochen ist, aber noch nicht vollendet. Und jetzt geht Petrus der Frage nach, wie leben Christen in dieser, jetzt habe ich ein Wort aufgenommen von einem Lied von Albert Frey, das mir sehr gut gefällt, Wie leben Christen in dieser Zwischenzeit? Wie leben Christen in der Zeit von zwei Reichen? Wie leben sie im Jesusreich, im angebrochenen Gottesreich? Und zu diesem einleitenden Vers eine letzte Bemerkung. Das griechische Wort, das hier steht, für Ende, Telos, kann man auch übersetzen mit Ziel. Es ist aber gekommen das Ziel aller Dinge. Denn das Ziel aller Dinge ist die Vollendung. Das Ziel aller Dinge ist nicht die Ständigkeit von zwei Reichen. Und das ist ja auch eine Spannung. Das Leben in zwei Reichen ist auch eine Spannung. Nicht? Wie leben wir als Christen in diesen beiden Reichen? Das ist natürlich auch ein bisschen eine Formulierung, die auf Martin Luther zurückgeht, die Zwei-Reiche-Lehre. Das Reich zur Rechten ist das Reich Jesu, das Reich zur Linken sind die Reiche dieser Welt. Wie leben wir als Christen im Reich zur Linken? Das vor allem, wenn diese Reiche bewusst gottlos sind oder gar gegen Christen und Gemeinde gerichtet. Wie leben wir da? Nun, das ist aktuell nicht so ganz unsere Situation, ich habe es hier angedeutet. Aber Ende bedeutet in der biblischen Sprache Telos immer auch Ziel. Und das Ziel ist die Vollendung. Und dann haben auch die Reiche dieser Welt ihr Ende. Das war dann beschrieben am Ende der Offenbarung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann ist alles überwunden, was auch zu diesen Reichen dieser Welt gehören. So viel zu dem Vers 7a. Jetzt die drei Dinge, die in diesem ersten Textteil uns heute gesagt sind. Die Stichworte sind Gebet, Liebe und Gastfreundschaft. Und typisch biblisch sehr kurz formuliert, nicht? Also, Sie merken es, jetzt rede ich schon 20 Minuten über den einen halben Vers. Und der Petrus, ja, das ist typisch biblisch, die braucht nicht so viele Worte, die macht das kurz und knackig. Dadurch auch einprägsam. Also, die Verse kann man gut auswendig lernen. Die haben wir schnell im Kopf. Natürlich in meinem Alter nicht mehr, aber junge Menschen, da geht's ganz schnell. So, jetzt also, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Ich habe in Klammer hinzugefügt, in der Ursprache im Griechischen steht Gebet in der Mehrzahl. So seid nun besonnen und nüchtern zu gebeten. Was das bedeuten könnte, das dann später. Das heißt, erstens, Endzeit ist Gebetszeit. Christen reden mit ihrem Christus. Christen reden mit ihrem Christus. Und ich habe hier bewusst hinzugeschrieben, den sie nicht sehen. Das ist eine Herausforderung für den Glauben und auch eine Herausforderung für das Gebet, dass wir das Gegenüber nicht sehen. Also, wenn wir das Gegenüber sehen im Gespräch, ist es viel leichter fürs Gespräch, wie wenn wir das Gegenüber nicht sehen. Ich weiß nicht, ob Sie gerne telefonieren. Also telefonieren ohne Bildschirm, nur Hörer, nur Wort. Also ich bin ein ausgesprochener Telefonmuffel. Ich habe mein ganzes Leben noch nie gern telefoniert. Ich telefoniere nur das Nötigste. Und so ist das Gebet. Wir sehen unser Gegenüber nicht. Das ist eine Herausforderung. Also ich erlebe es eine Herausforderung. Auch wenn ich bete, ist die Gefahr der Ablenkung. Kennen Sie das? Nicht? Da liegt irgendwas auf dem Schreibtisch und dann fängt man an mit Gebet, dann sieht man das da liegen, schon ist man weg. Und nicht mehr konzentriert und dann ist die Gefahr, dass Gebet so eine Leier wird, dass man abspult. Aber gedanklich ist man wo ganz anders. Christen reden mit ihrem Christus, den sie nicht sehen, aber Es ist ein Grundmerkmal des Glaubens. Es ist ein Grundmerkmal des Glaubens. Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben beständig unter anderem im Gebet. Und das Gebet ist jetzt eine Besonderheit, weil wir in dieser Zwischenzeit gibt es noch Glauben und Unglauben. Das Gebet ist nicht einfach etwas Selbstverständliches. Klammer, allerdings gehört es zu den meisten Religionen, nicht zu allen. Das Gebet als ein Gespräch mit Gott ist nicht nur christlich. Aber es ist eben auch ein wesentliches Merkmal des christlichen Glaubens. So, und jetzt spricht Petrus über das Gebet hier nicht inhaltlich. Also er spricht nicht darüber, was Christen beten, sondern über eine Grundhaltung. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Was meint das? Das Gebet spiegelt die Einschätzung der Endzeit. Das Gebet ist dem Wesen der Endzeit entsprechend. Das heißt, seid besonnen und nüchtern zum Gebet, Endzeit. Wir leben noch in zwei Reichen, die widersprüchlich sind oder sein können. Und hier sagt, also ich beziehe es darauf, Petrus erklärt es nicht, durch meine Auslegung, die richtige Einschätzung der Zeit, das ist Grundlage für das Gebet. Was ist das Wesen dieser Zeit? Ich beziehe mich auf die Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24. Dort beschreibt Jesus das Wesen dieser Zeit. Und er sagt, es gibt Verführung. Das heißt, der Glaube ist in der Gefahr der Verführung. Dort nennt er falsche Christusse und falsche Propheten. Der Glaube ist in der Gefahr der Verführung durch falsche Christusse, man bedenke dieses Wort, falsche Christusse und falsche Propheten, Verführung, Verfolgung. Jesus bereitet die Gemeinde nicht vor auf triumphale Siege. Jesus bereitet die Gemeinde vor auf Verfolgung. Nicht auf gute Tage muss man nicht vorbereiten. Nicht? Und ich vermute, es gab auch bei den Jüngern einen gewissen Enthusiasmus. Nicht mit Jesus, der Messias ist. Das ist ein Siegeszug durch die Welt und alle bekehren sich zum Evangelium. Nein, Jesus sagt Verfolgung. Und das wissen wir jetzt aus 2000 Jahren Geschichte der Kirche, das ist eine Wirklichkeit. Und die Katastrophen hören nicht auf. Und das erleben wir ja auch aktuell. Er spricht von Kriegen und von Naturkatastrophen. So ist die Zwischenzeit charakterisiert. Natürlich nicht nur. Aber Jesus bereitet darauf vor, seid nicht überrascht, wenn es so ist. Wenn ihr Verführung oder Verfolgung oder Katastrophen erleidet. Und da gibt es bei Jesus eine ganz große Nüchternheit, nicht? Die Endzeitrede beginnt ja, Jesus und die Jünger, die sehen das Tempelgebäude, nicht? Und die Jünger, ja, der Tempel in Jerusalem für jeden Juden, das war eigentlich das Höchste. Und dann sagt Jesus, man könnte sagen, Spielverderber, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Das ist die Wirklichkeit dieser Zeit. Wie gesagt, und ich sage hier bewusst, Gott sei Dank nicht als Floskel. Gott sei Dank nicht immer. Und ich erlebe die große Gnade Gottes, dass ich in einer relativ guten Zeit groß geworden bin, Nachkriegskind. bis heute. Aber es gibt das andere, wir wissen es. Keine falsche Schwärmerei für diese Zeit. Es wird nicht immer besser auf dieser Welt. Das sagt Jesus nicht, das verspricht er nicht. Es wird nicht immer besser. Und dann, wie gesagt, die Mehrzahl, es ist Zeit für Gebete. Natürlich, Mehrzahl bedeutet zunächst, wir beten ja nicht nur einmal, nicht? Aber jetzt beten wir einmal, dann ist das erledigt. Ich spreche ja mit meiner Frau nicht auch nur einmal, sondern schon eigentlich fast jeden Tag. Ja, wenn ich mal den ganzen Tag schlafe, dann kann ich da nur reden, das geht natürlich nicht. Also Gebete natürlich die Mehrzahl, aber ich denke, hinter der Mehrzahl versteckt sich vielleicht auch das, dass wir ja verschiedene Gebetsarten kennen. Der württembergische Reformator Brenz hat ja das Gebet so erklärt: Das Gespräch ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und ich ergänze, mir fehlt die Klage bei Brenz. Die Klage, die hervorgehen kann aus dem Wesen dieser Zeit. Wenn man unter den Reichen dieser Welt wirklich leidet, dann hat auch die Klage ihren Platz oder aus persönlichen Leiterfahrungen. Diese Fülle des Gebets sind Bitte, Fürbitte, Dank, Anbetung und Klage. Gebete. So, jetzt das Zweite. Vor allen Dingen, habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch die Sünden zu, die Menge der Sünden zu. Endzeit fürs Gebet, Endzeit für die Liebe. Vor allen Dingen. Das Grundgebot für Christen und für die Gemeinde ist die Liebe. Ich habe hier ein paar Bibelstellen angemerkt. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, sagt Jesus. In Jesus Wort. Und dann im Johannesbrief am ausführlichsten noch einmal ausgeführt, dass dieses Zentralgebot von Jesus der Liebe, Jesus, Johannesevangelium und der Jünger Johannes in 1. Johannes. Aber nicht weniger Paulus, bei der Frucht des Geistes steht an erster Stelle die Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Das zweite Freude, Friede und so weiter. Und dann natürlich das große neutestamentliche Liebeskapitel in 1. Korinther 13. Dieser Text, der wie kein anderer ausführlich über die Liebe spricht. Also es ist wirklich das Grundgebot für die Christen und für die Gemeinschaft. Deshalb vor allen Dingen. Und dann haben wir ein Wort, das wir häufig haben im Blick auf die Gemeinde und im Blick auf die Ermahnung, die wir im Neuen Testament finden für die Gemeinde, habt untereinander. Liebe braucht Gegenseitigkeit, wie viele andere Dinge auch, aber Liebe braucht Gegenseitigkeit. Einseitig funktioniert Liebe auf die Dauer nicht, auch in der Gemeinde nicht. Das wird beschwerlich. Das wird beschwerlich, wenn Liebe auf die Dauer einseitig ist. Deshalb habt untereinander gegenseitig Liebe. Und natürlich, wenn das Gebot lautet, habt untereinander ohne Einschränkung gegenseitig Liebe, dann ist diese Liebe nicht gegründet auf Sympathie. Und das ist die große Herausforderung. Während meinem Studium, als ich in Bengelhaus war, hat ein Studienleiter das immer wieder betont. Ich war damals noch etwas enthusiastischer. Nicht, wir können nicht alle Menschen gleich lieben. Ja, inzwischen sage ich, hat er recht. Ich habe inzwischen folgende Unterscheidung getroffen für mich. Es gibt Brüder im christlichen Sinn, nicht im familiären Sinn. Es gibt Brüder und Schwestern natürlich auch. Die sind auch Freunde. Und es gibt Brüder, die sind keine Freunde. Das sind die, mit denen ich mich schwer tue. Also Brüder, mit denen ich mich schwer tue. Ist ja manchmal in der Familie so, gell? Und es gibt Freunde, die sind keine Brüder. Also ist meine Unterscheidung, ja. Ganz ehrlich, ganz nüchtern, es ist nicht die Sympathieliebe, die Jesus fordert. Das geht schon zurück auf das Alte Testament. Du sollst deinen Nächsten lieben. Mein Nächster ist mein Nächster. Das ist mein Nachbar in Holzgerlingen. Das ist mein Kollegium an der IHL. Und so weiter. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wissen Sie, mit wem ich überhaupt keine Liebesprobleme habe? Das sind komplett alle Südafrikaner. Die sind so weit weg, da habe ich kein Problem damit. Keinem einzigen habe ich ein Problem. Könnte vielleicht kommen, wenn er hierher kommt, aber so aktuell habe ich mit niemandem Problem in Südafrika, den zu lieben. Aber mein Nächster, du sollst deinen Nächsten lieben. Das beginnt in der Familie und dann geht es weiter in der Berufswelt, in der Nachbarschaft und so weiter. Das ist die Herausforderung. Die Liebe, die die Bibel und auch Jesus fordert, ist keine Sympathieliebe. Und hier ist Jesus das Vorbild. Jesus das Vorbild, der unterschiedslos die Menschen geliebt hat. Ich habe das immer wieder gesagt, was mich an Jesus begeistert, ist genau diese Tatsache, wie er mit Menschen umgegangen ist. Mit dieser Liebe. Und als der reiche Jüngling sich von ihm abwendet, lesen wir im Evangelium, Jesus hatte ihn lieb. Die Liebe zur Welt. Und die Welt ist eine sündige und eine gottlose Welt. Und Jesus liebt sie. So sehr hat Gott die guten Menschen geliebt. Also uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Welt steht immer eben auch für die gottlose und sündige Welt. Deshalb vielleicht ein gewagter Satz. Ich habe mir lange überlegt, ob ich den schreiben soll. Ich liebe dich nicht wegen dir. Das ist Sympathie. Sondern wegen Jesus. Das ist meines Erachtens das Motiv, der Grund für die Liebe in der Gemeinde. Auch natürlich ganz ehrlich, wenn wir das nicht immer hinbekommen. Und jetzt kommt eine Besonderheit der Liebe, nämlich die größte Liebe ist die größte Herausforderung der Liebe ist die Vergebung. Und damit eben die Liebe zu dem, der sündigt. Vielleicht auch gegenüber mir. Die Liebe zu den Menschen mit ihren Fehlern und Schwächen. Die Liebe nicht zur Elite. Die Liebe nicht zu den besonders Guten. Die Liebe nicht zu den angenehmen Menschen. Kennen Sie auch Christen, die etwas beschwerlich für Sie sind? Kennen Sie? Nicht immer leicht. Ich habe hier Galater 6, 1 und 2. Der bekannte Vers ist ja Galater 6, Vers 2, aber die Einleitung zeigt, um was es hier geht. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. und zieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. Aus diesem Zusammenhang ausgelegt bedeutet, einer trage des anderen Last, tragt einander mit euren Fehlern und Schwächen und Sünden. Und das bedeutet, sanftmütig zu leben, geistlich zu leben. Und ich persönlich meine, das müsste das Kennzeichen christlicher Gemeinde sein. Wie gehen wir miteinander um mit unseren Fehlern und Schwächen? Mit den Stärken umgehen, das kann jeder. Aber wie gehen wir miteinander um mit unseren Fehlern und Schwächen? Dem Nächsten vergeben, weil wir alle von der Vergebung leben. Weil wir alle davon leben. Und in dem Bewusstsein, ich bin auch einer, der das braucht. Und ich bin auch einer, der für manche andere beschwerlich ist mit meiner Art, mit meinem Wesen, mit meiner Art zu reden, mit meinem Verhalten und so weiter. Dem Nächsten vergeben, weil wir alle von der Vergebung leben. Dem Nächsten vergeben, weil Christus für alle gestorben ist. Und deshalb ist für diese Liebe Jesus der Schlüssel. Weil Jesus, deshalb auch wir. So, und der dritte und letzte Punkt für heute, Endzeit ist Zeit für Gastfreundschaft. Vielleicht sind wir überrascht, dass das jetzt nach Gebet und Liebe in diesem Dreiklang steht, Gastfreundschaft. Ist denn das so wichtig? Erstaunlich stark betont. Ich möchte zunächst etwas sagen zur Bedeutung dieser Aufforderung für die Urgemeinde. Die Gastfreundschaft diente in der Urgemeinde unter anderem den Wandermissionaren. Nicht? Wo haben die genächtigt, die Wandermissionare? Die hatten kein Geld für ein teures Hotel. Nicht? Die waren mittellos oder doch nur mit wenig Mittel ausgerüstet, die Wandermissionare. Ein Paulus, nicht? Wo sind die untergekommen? Seid gastfrei für solche Menschen damals in der Urgemeinde. Das ist heute ein kleineres Problem, nicht? Wenn ich unterwegs bin mehrere Tage und an einem Ort bleibe, dann kommt es in manchen Gemeinden vor, die mieten für mich ein Hotelzimmer. Das ist auch schön, da gibt es immer gutes Frühstück, so ein Buffet da mit allem, was das Herz begehrt. Okay. Das ist das eine, das andere, die Öffnung der Privathäuser für Hausgemeinden. Innerhalb kürzester Zeit hat sich ja weithin die Synagoge, also das Judentum vom Christentum getrennt, weithin, mit Ausnahmen. Und damit hatten die Christen zunächst keine öffentlichen Gebäude mehr. Öffentliche Gebäude war die Synagoge. Und das ist ja auch im Blick auf die Verfolgung nun ein Tatbestand. Das Judentum war im Römerreich anerkannte Religion. Deshalb wurden die Juden nicht verfolgt im Römerreich. Als es zur Trennung kam, also wie gesagt mit Ausnahmen zwischen Christentum und Judentum, da kam es dann eben auch zur Verfolgung der Christenheit oder der Christen. Vor allem dann Ende des ersten Jahrhunderts, in der Zeit, als auch die Offenbarung entstanden ist. Und dann hatte die Gemeinde keine öffentlichen Gebäude mehr. Es gab keine Kirchen und keine Gemeindehäuser. Und da waren sie angewiesen auf Privathäuser. Und da entstanden dann die Hausgemeinden. Und da brauchte man natürlich auch entsprechende Häuser. Das waren dann die reichen Christen, die ihre Häuser zur Verfügung stellen, wo dann auch 10, 20 Leute Platz hatten. Hat ja nicht in jedem Haus haben 20 Leute Platz in einem Raum. Ein Beispiel ist Aquila und Priscilla, von denen wird mehrmals berichtet. Die hatten Hausgemeinden geleitet. Und der Begriff Gemeinde im Neuen Testament hat mehrere Bedeutungsebenen. Eine Bedeutungsebene ist die Hausgemeinde. Und deshalb konnten an einem Ort mehrere Gemeinden sein, eben mehrere Hausgemeinden. Also der Begriff Gemeinde für die Hausgemeinde, für die örtliche Gemeinde insgesamt und für die Weltgemeinde. Ich denke, es ist auch heute wichtig, auch wenn wir heute, Klammer auf, vielleicht noch, Klammer zu, öffentliche Gebäude haben. Das sind Kirchen, das sind Gemeindehäuser oder auch kommunale Häuser, wo manche Gemeinden hingehen. Wir brauchen die Gastfreundschaft auch heute. Ich habe notiert, wo möglich und nötig. Nicht als Hausgemeinde ist nicht jeder möglich. Ich denke an junge Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind und wo die Eltern das nicht unbedingt mittragen. Die können nicht einladen zu einem Hauskreis in ihr Haus. Gerade in der Jugendarbeit ist auch ein wichtiges Thema. Womöglich, wenn das möglich ist. Die privaten Räumlichkeiten haben Vorteile. Die Atmosphäre im Privathaus ist in der Regel persönlicher. Na, man kann auch ein Gemeindehaus atmosphärisch sehr schön gestalten. Ich war gestern in einem Gemeindehaus, es war wunderbar dekoriert. Es hat mir selber gefallen. Ich wäre fast nicht mehr aus dem Klo hinaus und hätte fast den ganzen Tag die Hände gewaschen. Also so toll war das dekoriert. Aber in der Regel kann man sagen, öffentliche Gebäude sind häufig einfach steriler. Wie Privaträume, wo man lebt. Es gibt auch sterile Privaträume. Gastfreundschaft für Hauskreise und Kleinkreise, vor allem auch für persönliche Gespräche. Und ich denke auch für junge Menschen, ich habe das erlebt in meiner Jugend, dass Häuser älterer Mitarbeiter offen waren für die Jugend. Ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich denke, wie viele Nächte wir dem verheirateten Jugendleiter geraubt haben. Da sind wir gesessen und gesessen und gesessen in dessen Wohnzimmer und seine Frau war im Bett. Oder dann auch die Situation, dass es keine öffentlichen Gebäude gibt, Klammer auf, Verfolgungssituation. Deshalb sei Gastfreundschaft, nützt diese Möglichkeit, wenn es euch möglich ist und wo es nötig ist. Ich komme zum Schluss. Die Endzeit ist unsere Zeit. Die Endzeit ist Jesus' Zeit. Und die Endzeit ist Gemeindezeit in der Form, wie wir es jetzt haben. Auch das kommt zu einem Ende. Diese Zeit ist vorläufig, aber sie ist eine lange Zwischenzeit. Ich sage noch einmal, damit habe ich begonnen, auffallend, Petrus spekuliert nicht über den Ablauf dieser Zeit, sondern er betont, wie leben Christen? Wie leben Christen in der Gemeinde in dieser Zeit? Gebet, Liebe, Gastfreundschaft und nächste Woche Gaben. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, in der Wirrnis dieser Zeit, in der Wirrnis unter den Reichen dieser Welt, in der Wirrnis durch Verführung, Verfolgung und Katastrophen, gibt uns Petrus Orientierung für uns als Christen, für unsere Gemeinschaft, für unsere Gemeinden. Und da gibt, dass wir hören und lernen, Endzeit als Gebetszeit, Endzeit als Zeit für die Liebe. Gib, dass wir uns darin an dir orientieren können, der du uns geliebt hast mit deinem ganzen Leben bis zum Tod. dass wir uns an dir orientieren, dass wir nicht nur nach Sympathie lieben. Du hast selber gesagt, was tun wir damit Besonderes, das tun auch die Heiden. Dass wir uns lieben, weil du uns geliebt hast, dass wir uns einander annehmen und uns vergeben. Und dass wir, wo es uns möglich ist und wo es nötig ist, auch unsere Häuser öffnen und Gastfreundschaft praktizieren. Wir wollen dich bitten, dass wir so ein Zeugnis sind und ein Zeichen für diese Welt, dass wir uns unterscheiden und damit Licht sind und Salz für diese deine Schöpfung. Amen.
Jetzt könnten wir antworten mit einem Gebetslied aus unserem eigenen Reihen. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, dass wir mit diesem Gebet in die neue Woche gehen. 204. Danke an Dr. Dorothee Mann für die Flexibilität. Nummer 204. Großes Danke für diese Hilfe auf dem Weg durch diese Zeit. Wir sind froh, dass es nächsten Sonntag weitergeht und wir sind auch sehr, sehr froh, dass Pfarrer Dr. Hartmut Schmid uns jetzt schon, ich weiß, ich habe gar nicht mitgezählt, viele Jahre hilft in unserem Bibelkurs. Auch in diesem Sommer, ja, einige haben schon gefragt, auch in diesem Sommer gibt es wieder Bibelkurs, ein paar Abende hier, aber mit Pfarrer Dr. Schmid in Villingen zu den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes. Nehmen Sie gerne so ein Infoblatt mit. Es ist, man kann es sich ganz gut merken, es ist die letzte Augustwoche im Haus Tannenhöhe in Villingen. Es gibt noch mehr Bibelkurs, aber diese Woche zu den Weisheitsbüchern des Alten Testamentes mit Dr. Hartmut Schmid im Haus Tannenhöhe. Zeit des Gebets ist diese Zeit und wir haben seit gestern einen Gebetsbrief auch für das Pfingstjugendtreffen. Da sind wir sehr, sehr dankbar, wenn mitgebetet wird. Wir brauchen rundum Schutz und hier in diesem Infoblatt stehen noch mehr Details zum Pfingstjugendtreffen. Danke an alle. Auch dieser Zwischenfreundesbrief liegt aus. Das Jugendtreffen ist auch so ein Ausdruck davon. Wir wollen es tun, jungen Menschen das Evangelium anbefehlen, solange es Zeit ist. Hier ist auch Schwester Wiebke unter uns. Sie hat die Leitung mit einem großen Team zusammen. Schwester Wiebke ist auch verantwortlich für die Kinderfreizeiten. Und wenn ich richtig weiß, sind noch Plätze frei bei den Kinderfreizeiten. Nehmen Sie mit. Vielleicht fällt Ihnen der Name eines Kindes oder von Geschwistern ein, die gerne teilnehmen. Und auch, es ist so schön, dass wir so viele Einladungen haben zur Atempause noch in diesem Monat mit Pfarrer Dr. Rolf Sohns. Lass die Sorgen nicht bei dir wohnen und später noch weitere Seminartage und Atempausen. Nehmen Sie mit, was dort ist. Auch am nächsten Samstag etwas Besonderes, der christliche Pädagogentag, ein Ermutigungstag für alle, die im pädagogischen Bereich tätig sind, vom Kleinen bis zum Großen. Wirklich ein reichhaltiges Programm. Wir sind dankbar, dass so viel möglich ist und dass wir unter dem Segen in diese neue Woche gehen können. Und Pfarrer Schmid wird noch um den Segen beten.
Gehen Sie in den Rest dieses Sonntags und in die begonnene neue Woche unter Gottes Segen und mit seinem Geleit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Auf Wiedersehen, seien Sie Gott befohlen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.